Vielen Dank, Martin. Das war eine gute Hinführung auf dieses Thema, um das es heute geht. Mauern, die eingerissen werden und dann diese Einladung, die Jesus uns zuruft, kommt her zu mir. Bei mir findet ihr Ruhe. Wenn wir in dieses Thema starten, dann ist es auch nochmal eine gute Hilfe, an dieses letzte Lied tatsächlich zurückzudenken. Mauern, die eingerissen werden, und dann war im Refrain davon die Rede, dass Gott in mir Raum schafft. Ich schaffe Raum für dich. Und dann dieses Wort, tu was auch immer du willst, Herr. Und eigentlich, wenn ich jetzt nochmal könnte, würde ich diese Predigt mit diesem Thema überschreiben. Die Begebenheit, um die es heute geht, ist, wir begegnen drei Männern, drei Menschen, die genau das tun. Die schaffen Raum für Jesus und lassen es zu, dass er wirkt. Es geht um den Brief des Paulus an Philemon. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen Brief kennt. Mit Sicherheit gelesen. Er wirkt sehr unscheinbar, fast so, als ob er nicht wirklich in das Neue Testament, überhaupt in die Bibel reinpasst. Warum? Es ist nur ein Kapitel, und in diesem Kapitel erklärt Paulus nicht den Glauben, so wie im Römerbrief oder im Brief an die Korinther, sondern es ist einfach nur ein persönlicher Brief von Paulus an seinen Freund Philemon, indem er sich für seinen entlaufenen Sklaven einsetzt. Er nimmt uns auch irgendwo mit, und das macht auch das Thema nicht so einfach, in eine Zeit, die zum Glück weit entfernt von uns ist. Eine Zeit, in der Sklaven, in der dieses Übel Teil der Gesellschaft war. Und die Bibel spricht sich nirgendwo gegen die Sklaverei aus. Aber sie verändert die Herzen. Und genau da setzt doch dieses Wort ein, dieser Brief. Und ich lade dich ein, mitzulesen. Es ist nur ein Kapitel. Ich lese aus der Elberfelder Bibel. Aber es ist gut, wenn du auch eine Bibel hast, die im heutigen Deutsch ist. Es macht vielleicht das eine oder andere verständlicher. In diesem Brief nochmals ein persönlicher Brief. Und was mich an diesem Brief fasziniert, ist, wir bekommen einen Blick auf die Herzenshaltung von drei Menschen, die in dem, was ihnen zugemutet wird, die Sehnsucht haben, Jesus nachzufolgen, ihm Raum zu schaffen. Und dieser Brief, der beginnt recht schlicht. Er beginnt mit den Worten: Paulus, ein Gefangener Christi Jesu, und Timotheus, der Bruder, Philemon, dem Geliebten, und unser Mitarbeiter, und Apphia, der Schwester, und Archippus, unser Mitkämpfer, und der Gemeinde, die in deinem Haus ist. Philemon ist in Kolossea, die heutige Türkei, und in seinem Haus trifft sich die Gemeinde. Und ich finde es faszinierend, dass Paulus Philemon den Geliebten nennt. Das heißt, Philemon muss jemand gewesen sein, der, und ich bin mir sicher, Paulus, er gebraucht diesen Begriff nicht einfach nur als Phrase, als Höflichkeitsformel, sondern Philemon, dieser Mann, dem wir hier begegnen, er muss jemand gewesen sein, der einen tiefen Eindruck auf Paulus hinterlassen hat, der etwas in Paulus ausgelöst hat, sonst würde er ihn nicht den Geliebten nennen. Und auch da nochmal, er schmiert ihm hier nicht Honig um den Mund. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass dieser Philemon in irgendeiner Form eine Wirkung gehabt haben muss. Und faszinierend auch, dass Paulus jemand ist, der die Menschen wahrgenommen hat, der die Menschen gesehen hatte, mit denen er unterwegs war. Ihm ist es wichtig, Apphia und Archippus zu grüßen. und die mit ihm für das Evangelium gekämpft haben. Ihm verbindet etwas, ein gemeinsamer Weg, und das wertschätzt er, da zeigt er seine Wertschätzung dafür. Und dann gehen die Worte weiter, diese persönlichen Worte von Paulus: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade und Friede, damit beginnt dieser Brief. Warum wünscht er ihnen gerade Gnade und Frieden? Friede sei mit dir, das ist ein antiker biblischer Gruß, wird manchmal auch heute noch gebraucht. Und beides, hier wird er verbunden, Friede mit Gnade. Gnade und Friede sei mit euch. Nochmal, warum wünscht Paulus ihnen gerade Gnade und Frieden? Wir alle wissen, was Frieden in uns auslöst, wenn wir ihn haben, wenn wir in ihm sind. Ey, da kann die Welt um uns herum manchmal noch so turbulent sein. Wir merken dieses Fundament, in dem wir ruhen dürfen. Frieden ist unabhängig von äußeren Einflüssen. Es ist etwas in uns, etwas, in dem wir uns bewegen und auf dem wir stehen. Und Jesus sagt, er verspricht uns etwas. Er gibt uns diese Zusage. Er sagt, ich schenke euch Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Nicht den Frieden, den diese Welt gibt, sondern meinen Frieden. Und Jesus spricht hier von Frieden nicht als etwas, das wir empfangen werden in der Zukunft, sondern etwas, das er uns schon gegeben hat. Das da ist in unserem Leben, in uns. Warum? Weil Jesus da ist. Und genauso die Gnade, Gnade und Frieden, Gnade, dieses tiefe Wissen in mir, dass Gott mich liebt, dass er mich angenommen hat, ohne jede Leistung, und dass diese Zuwendung Gottes, diese Treue Gottes, dass sie feststeht, dass sie ewig ist, unabhängig von meinen Leistungen, von dem, was ich vorzuweisen habe. Und auch da nochmal diese Frage, wie wichtig ist es mir, in dieser Gnade und in diesem Frieden zu bleiben? Wir alle leben unter Einflüsse, die diese beiden Perlen in uns, diese Kostbarkeit, die Jesus in uns errichtet hat, die angefochten werden. Gnade und Frieden in unserem Leben verstaut, wird überlagert, wird angefochten. Aber die Frage ist berechtigt, wie wichtig ist es mir, immer wieder zu dieser Gnade und zum Frieden zurückzufinden? Denk an die Kompassnadel. Die Kompassnadel zeigt immer nach Norden. Und so haben wir auch die Voraussetzung, in unserem Leben immer wieder zu Gnade und Frieden zurückzufinden. Aber so wie die Kompassnadel manchmal gestört wird und es nötig ist, dass das, was diese Nadel, die Ausrichtung stört, wieder wegzunehmen, freizusetzen, so ist es wichtig, dass auch wir in unserem Leben das angehen, was Gnade und Frieden im Weg steht. Wie wichtig ist es mir, mich auf dieses Ziel auszurichten, Gnade und Friede zu leben? In diesem Zustand der Gnade und des Friedens zu sein, das ermutigt, das entspannt, das macht mein Leben angenehm. Und dann gehen die Worte weiter in Vers 4. Ich danke meinem Gott, indem ich alle Zeit deiner in meinen Gebeten gedenke, da ich von deiner Liebe und von dem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus und allen Heiligen gegenüber hast. Paulus spricht davon, dass er alle Zeit in seinen Gebeten an Philemon gedenkt. Ey, das macht man nicht einfach für irgendjemand. Das macht man für eine Person, die einem wichtig ist, von der man weiß, die hat Spuren hinterlassen. Paulus betet immer und immer wieder für Philemon. Warum? Warum macht er das? Und er spricht davon, ich höre immer wieder von deiner Liebe und von dem Glauben, den du an den Herrn Jesus und an allen Heiligen gegenüber hast. Paulus hört immer wieder, er ist in Gefangenschaft, und in dieser Gefangenschaft darf er sich diesen kleinen Luxus erlauben, dass er Besuch empfangen kann. Man vermutet, dass er tatsächlich in Ketten war, vielleicht in einer Wohnung und bewacht war von Soldaten. Und er hört selbst in der Gefangenschaft immer und immer wieder von Philemon, von der Liebe und der Wertschätzung, die er anderen, seinen Mitchristen, den Heiligen und dem tiefen Glauben, den er zu Jesus hat,
also die tiefe Liebe, die er anderen entgegenbringt und den Glauben und die Liebe, die er gegenüber Jesus hat. Davon hört Paulus in seiner Gefangenschaft und das macht ihn froh und das weckt in ihm das Bedürfnis, Gott dafür zu danken. Und lass uns vielleicht nochmal innehalten und einige Minuten über Philemon nachzudenken. Was hat diesen Mann, was hat ihm diese Ausstrahlung, diese Wirkung gegeben, dass selbst 2000 Kilometer entfernt immer noch Menschen von ihm berichten, wenn sie zu Paulus kommen. Ich glaube, dass Philemon jemand war, der mutig darin war, Gutes zu tun und großzügig zu sein. Es gibt ein Wort im Prediger, Prediger 11, Vers 1, lass dein Brot über das Wasser fahren, dann wirst du es finden nach langer Zeit. Ist ein Bild, eine Metapher dafür, dass man Gutes tut, großzügig ist, Liebe übt, auch wenn man nicht sofort einen Nutzen sieht, aber dass das Gute, das du gibst, irgendwann zu dir zurückkommen wird. Vielleicht anders, vielleicht später, aber es wird nicht vergeblich sein. Und Jesus formuliert das noch radikaler als Salomo in den Sprüchen, im Prediger. Jesus sagt in Lukas 6, Vers 36, schenkt, schenkt, dann wird Gott euch beschenken. Ein gutes Maß wird euch in den Schoß geschüttet, festgedrückt, geschüttelt und voll bis an den Rand. Denn der Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird auch für euch gelten. Schenkt, dann wird Gott auch euch beschenken. Ein gutes Maß wird euch in den Schoß geschüttet. Gott lässt sich nicht lumpen, er ist großzügig, festgedrückt, geschüttelt und voll bis an den Rand. Und ey, dieses Wort, das fordert uns heraus. Warum? Zum einen verspricht uns das etwas, es ist eine Zusage. Wer großzügig ist, ist ganz praktisch. Wer großzügig ist, sagt uns Jesus hier, der wird Gottes Großzügigkeit erleben. Und vielleicht merkst du, während ich spreche, dass dich das innerlich vielleicht stört, aufwühlt. Warum? Ey, wenn wir Liebe üben, großzügig sind, Wertschätzung zeigen, dann ist das immer ein Risiko. Immer mit dem Risiko verbunden, dass nicht erwidert wird. Immer mit dem Risiko verbunden, dass man enttäuscht wird. Immer mit dem Risiko verbunden, dass man vielleicht als naiv gilt. Aber Gott legt dir ein anderes Maß an, wenn Jesus sagt, wer einen unbedeutenden Menschen auch nur einen Becher mit kaltem Wasser zu trinken gibt, weil er mein Jünger ist, arm, das sage ich euch, ein solcher Mensch wird ganz bestimmt seine Belohnung dafür erhalten. Und das drückt nochmal aus, dass Gott selbst die kleinste deiner Gesten, die aus Nächstenliebe geschehen, auch wenn sie noch in deinen Augen so unbedeutend sind, dass Gott das sieht und das bei Gott nicht verloren geht. Was für eine Zusage. Und ich glaube, dass Philemon so jemand war. Ein Mann, der mutig darin war, Liebe zu üben. Ein Mensch, der mutig darin war, großzügig zu sein. Ein Mensch, der es zugelassen hat, auch vielleicht enttäuscht zu werden, dass sein Vertrauen missbraucht wird. In Vers 6 spricht dann Paulus weiter davon. Er spricht weiter und sagt, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam wird in der Erkenntnis alles Guten, das in uns im Hinblick auf Christus ist. Er betet dafür, er wünscht sich, dass die Gemeinschaft, er spricht zu Philemon, dass die Gemeinschaft deines Glaubens wirksam wird in der Erkenntnis alles Guten, das in uns im Hinblick auf Christus ist. Wenn Paulus davon spricht, dass eine Gemeinschaft des Glaubens, dass der Glaube wirksam werden kann, dann muss auch das Gegenteil gelten, dass nämlich Glaube da ist, der aber unwirksam bleibt. Und Paulus geht dann hier einen Schritt weiter, er fokussiert die Wirksamkeit des Glaubens auf einen ganz bestimmten Punkt. Er sagt, wie wird der Glaube wirksam? Indem wir all das Gute erkennen, das durch Christus in uns ist. Das ist eigentlich ein krasses Wort. Paulus sagt, der Glaube wirkt wirksam, trägt Frucht, hat Auswirkungen. Wenn wir all das Gute erkennen, das in uns im Hinblick auf Christus, durch Christus ist. Und auch hier nochmal, er spricht nicht von dem Guten, das wir einmal erlangen sollen oder es schaffen, endlich zu ergreifen, sondern er spricht davon, dass durch Jesus Gutes in uns ist und dass wir herausgefordert sind, dieses Gute zu erkennen, freizusetzen. Das heißt, wir sind aufgerufen, uns auf einen Weg zu begeben, dieses Gute in unterschiedlichster Intensität zu erkennen. Wenn der gute Hirte Jesus in meinem Leben ist, dann darf ich ihn als den guten Hirten erkennen. Und dann ist es wichtig, dass ich Jesus auch in meinem Leben als den guten Hirten in dieser Beziehung, eine Beziehung erkenne, erfahre, erlebe, die ihn mir als den guten Hirten offenbart. Und lasse ich ihn in meinem Leben als den guten Hirten zum Zuge kommen? Das ist eine wichtige Frage, die wir mitnehmen dürfen. Lässt du Jesus dir ein guter Hirte zu sein? Was ist das Wesen eines guten Hirten? Er sorgt sich um sein Schaf, er versorgt es, er trägt Fürsorge, er hält es bei sich. Lassen wir es zu, dass Jesus unser guter Hirte sein möchte. Ich weiß nicht, wo, wenn ich mal bei diesem Bild des Schafs bleiben darf, wo du dich als Schaf, auf welcher Art von Weg du dich gerade befindest. Vielleicht wirklich auf einer wunderschönen, satten, sonnigen Weide als Teil deines Lebensabschnitts und ich wünsche, dass es jedem so geht. Vielleicht bist du gerade auch auf dem Weg in ein dunkles Tal oder dabei aus diesem Tal herauszukommen. Jesus ist dein guter Hirte. Er möchte dich als guter Hirte versorgen. Er möchte, dass du ihn als deinen guten Hirten kennenlernst. Wir sollen all das Gute erkennen, das in uns im Hinblick auf Christus ist. Damit schließt Paulus wieder einen Schritt, er geht zurück und verweist wieder auf diese Gnade und den Frieden, von dem er spricht. Vers 7, es geht weiter. Er schreibt weiter an Philemon, denn ich hatte viel Freude und Trost wegen deiner Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich, Bruder, erquickt worden sind. Denn ich hatte viel Freude und Trost wegen deiner Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich, Bruder, erquickt worden sind. Auch hier wieder, du darfst das nicht als fromme Floskel verstehen, wenn Paulus an Philemon schreibt, dass er viel Freude und Trost selber erfährt, wenn er von der Liebe des Philemon erhört. In diesem Dunkel des Gefängnisses, des Kerkers, in dem Paulus sich verbindet, gibt er ein Zeugnis dafür, wie viel ihm Philemon, diese Liebe, die er übt, wie viel sie ihm bedeutet, wie er selber dadurch ermutigt wird, Freude und Trost empfindet, weil dieser Philemon Erquickung, Ermutigung, Stärkung im Leben der Menschen auslöst, die mit ihm an seiner Seite gehen. Und das ist nichts Gespieltes, das ist keine aufgesetzte Freundlichkeit. Und lass uns wieder zurückkommen auf diese Person, zu dieser Person, die Philemon gewesen sein muss. Das war jemand, der mit Sicherheit wertschätzend war, der, wenn Menschen ihm begegnet sind, Spuren bei ihnen hinterlassen hat. Und was für Spuren? Eine Erquickung des Herzens. Und auch da dürfen wir vielleicht nochmal innehalten, ey, was löse ich bei Menschen aus, die mir begegnen? Vielleicht Stress und Getriebenheit? Oder bin ich jemand, möchte ich jemand sein, den Gott gebraucht, um andere zu dienen, um sie zu ermutigen, um sie zu erquicken? Und auch das ist nicht so einfach zu beantworten. Ey, wir alle haben unsere persönliche Geschichte. Unsere persönliche Geschichte an Verletzungen, an Enttäuschungen, die vielleicht in uns ermahnen, vorsichtig zu sein, im Umgang mit anderen, auf uns zu achten. Und es ist gut, dass auch du, wenn du dich in diesen Gedanken wiederfindest, dir bewusst machen darfst, du hast den guten Hirten, der diese Wunden heilen möchte, der dich nicht überfordert, sondern der heilt, der mitgeht in deinem Tempo. Und der aber möchte, dass du ihm sein Leben zur Verfügung stellst, damit der andere durch dich segnet. Und so jemand muss Philemon gewesen sein, sonst hätte er diese Wirkung in Paulus nicht ausgelöst. Und jetzt erst ab Vers 8 kommt Paulus zu seinem Anliegen. Er spricht für diesen Sklaven, entlaufenen Sklaven Onesimus. Deshalb, Vers 8, obwohl ich große Freimütigkeit in Christus habe, dir zu gebieten, was sich gehört, bitte ich doch vielmehr um der Liebe willen, als ein solcher, wie ich bin, Paulus, der Alte, jetzt aber auch ein Gefangener Christi Jesu. Deshalb, obwohl ich große Freimütigkeit in Christus habe, dir zu gebieten, was sich gehört, bitte ich doch vielmehr um der Liebe willen, als ein solcher, wie ich bin, Paulus, der Alte, jetzt aber auch ein Gefangener Christi Jesu. Im Prinzip sagt Paulus hier, hey Philemon, ich hätte vielleicht kein schlechtes Gewissen dabei, dir vorzuschreiben, was sich in diesem Fall gehört und was du in diesem Fall zu tun hast. Ich hätte das Recht dazu. Aber das macht Paulus nicht. Er verwehrt sich dagegen und er hätte jetzt wirklich seine Autorität als Apostel, als geistlicher Leiter ausspielen können. Er hätte Bibelverse anfügen können, die sein Gegenüber unter Druck setzen. Er macht das nicht. Paulus verwehrt sich dagegen. Und was wir hier haben, ist ein faszinierender Blick in sein Herz. Er sagt, ey, Philemon, schau, wer das ist, der diese Bitte äußert. Schau mich an, ich bin alt, gebrochen, in Ketten. Und als solcher lege ich eine Bitte vor dich ab. Paulus hätte jedes Recht gehabt, anders aufzutreten. Er macht das nicht. Er macht das nicht, weil ihm diese Person, Onesimus und Philemon, unglaublich wichtig sind. Am Schluss, denke ich, möchte Paulus niemand sein, der, wenn er sich selber begegnet, ich sage es mal im Bild, vor sich selber die Straße wechseln muss. Er möchte ehrenhaft bleiben, er möchte treu und demütig bleiben bei seinem Herrn. Und als so jemand beschönigt er auch nichts. Er legt diese Bitte vor Philemon ab und dann sagt er in Vers 10, ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln Onesimus. Jetzt spricht er von diesem entlaufenen Sklaven des Philemon. Ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln Onesimus. Wir erfahren wenig über Onesimus, sehr wenig. Wir wissen, dass er ein Sklave war. Und als Sklave, wir wissen nichts über seine Umstände bei Philemon. Warum läuft er davon? Wir wissen auch nicht, war Onesimus ein Sklave von Geburt an oder war er jemand, was in der damaligen Zeit üblich war, der bei irgendwelchen Raubzügen oder Kriegszügen gefangen genommen wurde, seiner Familie beraubt und in die Sklaverei gezwungen wurde. Warum läuft Onesimus davon? Hat ihn Philemon auf einem Sklavenmarkt gekauft? Hat er Schuld auf sich geladen? Sehnt er sich nach seiner Familie? Wir wissen es nicht. Nur, dass Onesimus, dieser Sklave, in irgendeiner Form vielleicht einen Diebstahl begangen hat, weil später Paulus von einem Schaden spricht, den er ihm, Philemon, zugefügt hat. Und dieser Onesimus macht sich auf einen Weg, 2000 Kilometer lang, Kolossea in der heutigen Türkei bis nach Rom. Und wir können nur erahnen, was dieser Mann durchgemacht hat, auf diesem langen Weg der Flucht. Nächte, in denen er sich nicht sicher gefühlt hat, weil er immer damit rechnen musste, gefangen genommen zu werden. Und wenn man sich vorstellt, es gibt Schätzungen, dass etwa ein Drittel der Bewohner des Römischen Reichs in der Zeit, in der Paulus gelebt hat, zeitweise Sklaven waren, ein Drittel. Das heißt, dieses ganze System hat nur durch Abschreckung funktioniert. Ein Sklave wusste, ey, wenn ich davonlaufe, dann können mir, und ich gefangen genommen werde, dann können mir die schlimmsten Dinge angetan werden. Und die Rettung war für viele Sklaven tatsächlich diese große Stadt Rom und dort in der Anonymität unterzutauchen. Und genau das macht Onesimus. 2000 Kilometer, Nächte der Entbehrung, Nächte der Angst. Jeder Schritt im Prinzip in diesem Wissen, dass wenn er entdeckt wird, er bestraft wird, vielleicht getötet wird. Und dann schafft er es irgendwie in diese große, lärmende Stadt Rom und kann untertauchen. Und das ist wunderbar. Ein Zeugnis der absoluten Ermutigung, sich vor Augen zu führen, wie Gott in das Leben dieses Menschen hineinwirkt. Wenn Gott seine Kinder sucht, um Gutes an ihnen zu tun, dann wird er sie finden. Dieses tiefe Vertrauen darfst du haben. Wenn Gott dich finden will, er wird dich finden, egal wo du dich befindest. Gott hat diese Not gesehen, dieses Leben, das Onesimus führt, und er findet ihn. Auch da, wir können eigentlich nur erahnen, auf welch verschlungene Wege in dieser damaligen Millionenstadt ein Onesimus zu einem Paulus im Gefängnis geführt wird, damit er sich dort dann die Möglichkeit hat, zu bekehren. Das ist ein absolutes Wunder. Ein direktes Wirken Gottes, der im Leben von Onesimus, genauso wie in deinem und meinem Leben, Maßarbeit macht. Gott ist genau in den Dingen, die er in deinem Leben bewirken möchte. Und das ist absolut ermutigend. Dieser irgendwie führt der Weg von Onesimus zu Paulus, und dort hört er dann von diesem guten Hirten, der ihn frei machen möchte. Und Paulus schreibt hier von Onesimus als sein Kind, das er in Fesseln gezeugt hat. Er schreibt nicht einfach, dass Onesimus sich bei ihm im Gefängnis bekehrt hat. Er gebraucht ein zutiefst persönliches, fast schon intimes Bild dafür, für die Bekehrung, die Onesimus empfangen hat. Und wenn ich mir vorstelle, was muss es an Gesprächen, an emotionalen Kämpfen, an Tränen bei beiden gegeben haben, damit Paulus schließlich dieses Bild für die Bekehrung gebraucht. Mein Kind, das ich in Ketten gezeugt habe. Es ist ein Zeugnis dafür, dass Jesus sich nicht davon abbringen wird, das Heil und die Heilung in das Leben der Menschen zu bringen, die er dafür vorgesehen hat. Und genau hier ist es Onesimus. Jesus möchte Heil und Heilung in sein Leben bringen, und davon lässt er sich nicht abbringen. Selbst auf den unmöglichsten Wegen, die das Leben uns manchmal führen kann. Und dann geht er weiter. Einst war er dir unnütz, so schreibt er an Philemon. Jetzt aber ist er dir und mir nützlich. Den, also Onesimus, habe ich dir zurückgenannt. Ihn, es kommt wieder etwas absolut Persönliches, ihn, Onesimus, das ist mein Herz. Paulus bemüht sich hier, seine Wertschätzung, seine Nähe zu Onesimus auszudrücken und sie, auch Philemon, greifbar zu machen. Warum? Weil auch hier nochmal Paulus keine höflichen Worte der formalen Empfehlung gebraucht und sagt, hey komm, ich möchte dir einfach dich, Philemon, an den Punkt bringen, ihn zu verzeihen und neu anzunehmen. Nee, Paulus schreibt erstmal in aller Intensität, was ihm Onesimus bedeutet. Und auch da muss sich in dieser Not, in der Paulus sich befindet, inhaftiert zu sein, von seinem Dienst abgehalten zu sein, von dem, wie er sich seinen Dienst vorstellt, muss etwas Heilendes durch Onesimus für Paulus entstanden sein, dass er so an ihm hängt, dass er ihn so sehr gerne bei sich hätte. Und da denke ich, ey, wenn wir, steht jetzt nicht in der Bibel, aber wenn wir uns daran festhalten, uns darin eine Antwort suchen, dann ist vielleicht der Schritt nahe zu sagen, dass in irgendeiner Form auch Onesimus ein besonderer Mensch gewesen sein muss, der durch das, was Jesus in ihm getan hat, auf einmal eine Wirkung gezeigt hat, die Paulus für Paulus heilend und ermutigend ist. das Miteinander mit Onesimus muss Paulus etwas unglaublich Wichtiges bedeutet haben. Und vielleicht kennst du das. Manchmal hat man Begegnungen mit Menschen und Beziehungen und du merkst, ey, wir sind auf einer Wellenlänge. Nicht, weil alles so leicht ist, sondern vielleicht gerade, weil Dinge schwer sind und man hat eine gemeinsame Schnittmenge in der Erfahrung des Schweren, was man erlebt hat. Und ich glaube, dass es das war. Paulus, er auch da vielleicht nochmal wichtig innezuhalten, wer, was das Leben dieses Paulus ausgemacht hat. Er schreibt in 2. Korinther, Vers 11, er beschreibt einmal an die Korinther sein Leben. Er spricht von unglaublichen Mühen und Anstrengungen, die er, Paulus, auf sich genommen hat. Und dann spricht er davon, er sagt, oft musste ich ohne Schlaf auskommen, ich litt Hunger und Durst. Häufig hatte ich tagelang nichts zu essen, ohne warme Kleidung war ich schutzlos der Kälte ausgeliefert. Und dieser Mann spricht dann davon, wie oft er ausgepeitscht wurde. 5-mal wurde ich ausgepeitscht, 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt. Ey, wenn man sich das mal vorstellt, ich meine, allein schon 1-mal in der Öffentlichkeit die Kleider vom Leib gerissen zu werden, einer Menschenmenge, die höhnend lacht und darauf wartet, dass man gepeinigt wird, gegen es muss furchtbar sein. Was hat das selber, diese Erfahrung, auch in Paulus selber, wie hat das diesen Mann gebogen und verbogen? Und dieser Mann, der legt diese Bitte jetzt bei Philemon, seinem Freund, ab. Und worin besteht diese Bitte? Vers 13, er geht weiter. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er statt deiner mir dient in den Fesseln des Evangeliums. Aber ohne dein Willen wollte ich nichts tun, damit ich deine Wohltat nicht wie gezwungen, sondern freiwillig ist. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er statt deiner mir dient in den Fesseln des Evangeliums. Das deutet darauf hin, dass Paulus schon konkret mit dem Gedanken gespielt hat, Onesimus bei sich zu behalten. Und wir wissen auch nicht, durch was für einen Kampf Paulus gegangen ist, bis an diesem Punkt stand, zu sagen, hey, Onesimus, das sind Dinge, die geklärt werden müssen. Ich kann dich nicht bei mir behalten. So sehr du dir das wünschst, so sehr du dir die Freiheit wünschst, so sehr ich mir das wünsche, es geht nicht. Und dann macht er sich, lässt er sich auf diesen Weg und man muss sagen, es ist ein geistlicher Weg. Er lässt sich auf einen Weg ein und dieser Weg besteht darin, zurückzutreten. Es ist ein innerer Weg des Loslassens. Ich könnte mir vorstellen, dass Paulus bei all dem, was er durchgemacht hat, sich tatsächlich in diesem Gedanken wiederfindet. Herr, mein Leben ist so schwer. Ich habe so viel Schweres erfahren. Lass mir doch wenigstens jetzt diese eine Wohltat. Wenigstens das jetzt. Und er merkt aber, Gott hat einen anderen Weg. Schaffe Raum in mir. Tu, was auch immer du willst, Herr. Und Paulus geht jetzt diesen Weg. Worin besteht dieser Weg? Es ist ein innerer Weg des Loslassens. Er lässt Onesimus los, diesen Wunsch, ihn bei sich zu haben. Und eigentlich gilt das für alle drei dieser Menschen, die wir hier begegnen. Paulus muss Onesimus loslassen, aber auch Onesimus muss zurücktreten, loslassen. Sein Traum von der Freiheit, er hat es geschafft, in Freiheit zu sein, nach vielen Entbehrungen, 2000 Kilometer, die hinter ihm liegen, diesen Traum nochmal neu anfangen zu können, loszulassen und stattdessen umzukehren und wir wissen nicht, wie diese Geschichte weitergeht, umzukehren mit der Angst vor der Strafe, mit der Angst zurückzugehen in sein altes Leben, Angst vor dem, was ihn dort erwartet. Und auch Onesimus muss, um Gottes Wirken zu erfahren, um den Weg zu sehen, den Gott bei ihm ebnen wird, er muss zurücktreten. Er hat keine Sicherheit, aber er muss loslassen. Und er hat nichts anderes als dieses Vertrauen in seinen guten Hirten, von dem er glauben muss, dass er alles unter Kontrolle hat und dass dieser gute Hirte, der ihn auf diesem unmöglichen Weg gefunden hat, einen Weg ebnen wird, auf dem er gehen kann. Keine Sicherheit, keine Zusage, nur seinen guten Hirten, die Präsenz seines guten Hirten und das Vertrauen in Jesus und das mehr als ausreichend. Und auch Philemon muss loslassen. Ich weiß nicht, ich versuche mich hineinzuversetzen in diese Zeit. Ein Mann, der Schaden erlitten hat. Wie gesagt, für uns ist zum Glück die Sklaverei weit entfernt, aber vielleicht war das für ihn geschäftlicher Schaden, dass Philemon davon gelaufen ist. Vielleicht haben andere zu ihm gesagt, hey, guck mal, wir haben es dir doch gesagt, du immer mit deiner Wertschätzung und deinem Vertrauen. Und er musste sich auch diesem Bedürfnis widersetzen, Gerechtigkeit zu erlangen, was in seinen Augen Gerechtigkeit wäre. Er muss zurücktreten. Vielleicht hat er Leute um sich herum gehabt, in der Gemeinde, in seinem Freundeskreis, die gesagt haben, ey, Philemon, du kannst diesem Onesimus nach dem, was er getan hat, nicht einfach vergeben. Was sollen die anderen Sklaven denken? Die werden dazu ermutigt, genauso. Es muss Abschreckung geben, es muss Gerechtigkeit geben. Dieser Mann muss innehalten, zurücktreten und auf das hören, was Jesus möchte. Auf das hören, es zuzulassen, dass dieser Wunsch, den sein Freund Paulus ihm anbefiehlt, dass er Wirklichkeit wird. Und auch darauf lässt sich Philemon ein. Und damit sind sie Vorbilder für uns. Sie vertrauen Gott mehr als ihren eigenen berechtigten Wünschen. Sie halten sich nicht fest an dem, was sie wollen, sichern sich auch nicht ab. Und die von euch, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, die wissen, dass dieses Loslassen der Kanal ist, dass Gott in euer Leben, in unser Leben hineinwirkt. Das Zurücktreten und Loslassen in den verschiedensten großen und kleinen Situationen ist der Kanal dafür, dass Gott in unser Leben durch das, was er ist, hineinwirken kann. Und dann geht der Brief weiter, Vers 17 und 21, da öffnet Paulus nochmal Philemon sein Herz in besonderer Weise. Er sagt, Philemon, wenn du mich nun für deinen Gefährten, für deinen Freund hältst, so nimm ihn auf wie mich. Nimm ihn auch für mich wie mich selber. Paulus setzt Onesimus mit sich selbst gleich. Er gibt ein Stück weit auch seine Autorität auf. Wir wissen nicht, was Onesimus alles getan hat. Aber Paulus sagt, hey, nimm ihn auf, so wie mich selber. Wenn er Schaden, wenn er dir irgendein Unrecht getan hat oder dir etwas schuldig ist, so rechne dies mir an. Vers 19, ich, Paulus, habe das mit meiner Hand geschrieben. Ich will es bezahlen. Ich will es bezahlen. Dazu ist sich Paulus nicht schade. Und dann Vers 10 und 11, ja, Bruder, ich möchte deiner froh werden im Herrn. Erquicke mein Herz in Christus. Also Paulus gibt alles in der Fürsprache für Onesimus. Er ist sich nicht schade, er, der Großapostel, für diesen Sklaven, den er als Freund und Bruder erfahren hat, einzutreten. Dann Vers 21, da ich deinem Gehorsam vertraue, habe ich dir geschrieben und ich weiß, dass du auch mehr tun wirst, als ich sage. Und das ist gut, dass ich jetzt daran erinnert werde, dass ich langsam zum Schluss kommen muss. Vers 22, überspringe etwas, und 25, ich lese die letzten Verse. Zugleich aber bereite mir auch eine Herberge. Damit endet dieser Brief mit persönlichen Grüßen, denn ich hoffe, dass ich durch eure Gebete euch werde geschenkt werden. Es grüßt dich Ephrapas, mein Mitgefangener in Christus, Jesus, Markus, Aristarch, Demas, Lukas, meine Mitarbeiter. Paulus ist kein Alleinkämpfer, er tritt auch hier nochmal zurück und wertschätzt die, die mit ihm für das Evangelium arbeitet. Er übermittelt ihre Grüße, ist sich nicht zu schade, dass ihre Namen neben seinen stehen. Und das finde ich absolut faszinierend. Das ist ein demütiger Mann, der auch andere zum Zug kommen lässt. Und dann endet dieser Brief so, wie er begonnen hat. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Mit diesen Worten, dem Wunsch um Gnade und Friede, beginnt Paulus seinen persönlichen Brief an Philemon, und mit dem Wunsch der Gnade beendet er diesen Brief. Und auch das ist keine Forderung, keine Bitte, sondern nur ein Wunsch, dass die Gnade unseres Herrn Jesus mit uns ist, mit unserem Geist. Warum ist das so wichtig? Diese Gnade ist dieses Fundament, dieses ewige Fundament, auf das Gott uns gestellt hat. Und letztlich entscheidet die Gnade über allem in unserem Leben. Die Gnade entscheidet, wie viel Frucht in deinem Leben freigesetzt wird. Deine Sehnsucht danach, dass die Gnade sich in deinem Leben freisetzt, entfaltet, ist Gottes Herzensanliegen. Und es ist gut, wenn wir an diesem wichtigen Anliegen Gottes, an seinem Herzensanliegen, nicht vorbeigehen. Und es ist wichtig, dass du es zulässt, dass die Gnade Gottes, dieses Angenommensein ohne jede Leistung, dass sie lebendig wird, immer und immer wieder. Warum? Weil sie die Grundlage dafür ist, dass wir Vorbildern nacheifen können, die so sind wie Philemon, die so sind wie Paulus, wie Onesimus. Wenn wir die Gnade in unserem Leben wegschieben, wird unser Herz verhärtet. Dann fallen wir zurück auf Wegen, die versuchen, Gott gerecht zu werden aus eigener Leistung, die den anderen, die Menschen, die an deine Seite, an unsere Seite gestellt sind, die bestrebt sind, den anderen klein zu halten, weil es uns selber etwas gibt. Gnade ist anders, Gnade öffnet sich, weil sie weiß, ich kann nur das geben, was ich selber bin. Und dieses, was ich bin, ist die Identität, die Jesus in mein Herz gelegt hat. Möge das in unser aller Leben groß werden. Amen.